Hallo zusammen. Falls du unsere letzte Folge nicht gehört hast, wir haben ein Buch rausgebracht. 52 Tipps für Zauberer und alle, die es werden wollen.
Es richtet sich an all diejenigen, die mit der Zauberkunst den nächsten Schritt wagen wollen, die ein bisschen vorankommen wollen, mehr Auftritte haben wollen, höhere Gagen bekommen wollen und einfach noch mehr Menschen erreichen wollen und das vor allem auch auf einer professionelleren Ebene. Wir haben unsere Erfahrung aus zusammen über 20 Jahren in ein kleines Büchlein zusammengepackt mit etwa 120 Seiten. Und wenn dich das interessiert, geh auf unsere Webseite magischerpodcast.de, da findest du alle Infos dazu und bestell dir dann ein Exemplar, wenn es dich interessiert. Wir würden uns sehr freuen, von dir dann zu hören, was du davon hältst. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der heutigen Folge mit Andreas Tügel.
Herzlich willkommen beim Magischen Podcast.
Hier ist Dominik Fontes
und Daniel Dück.
Und in der heutigen Folge haben wir Andreas Tügel zu Gast. Andreas ist ein Profi, wenn es um das Thema Pyromaterialien geht.
Erfahre im heutigen Gespräch, was es für Möglichkeiten im Bereich der NC-Materialien gibt, welche wir Zauberkünstler für unsere Shows nutzen dürfen und was du dabei beachten solltest.
Wie immer werden wir natürlich heute unser Bestes geben und so natürlich auch Andreas. Doch trotzdem achte bitte immer darauf, wenn du ja NC-Materialien oder Pyromaterialien auf der Bühne verwendest, dass du die natürlich fachgerecht verwendest. Und wir können dir heute Ideen oder Hinweise geben, aber können natürlich keine Verantwortung übernehmen. Deswegen guck lieber nochmal in der Fachliteratur nach, sodass du definitiv dann 100% auf der richtigen Seite bist. So, und jetzt hallo Andreas. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo.
Andreas, was bedeutet NC-Materialien?
Ja, habt ihr jetzt schon ein paar Mal angesprochen. NC steht für Nitrocellulose, also sprich, es ist ein organisches Material, zum Beispiel eben Baumwolle, Papier, Baumwollfäden dergleichen. Und das Ganze wird dann nitriert, sprich, man hat Nitriersäure, das ist eine Mischung aus Schwefel und Salpetersäure. Darin wird dieses Material eingelegt, für eine relativ kurze Zeit nur, und anschließend muss es wieder in Wasser ausgekocht werden. Das heißt, es wird stabilisiert, indem man eben diesen Nitrierprozess, also dieses Zerfressen durch die Säure, entsprechend stoppt durch viel, viel Wasser. Und danach ist das Ganze relativ stabil und wenn man es getrocknet hat, brennt es eben besser als vorher.
Das heißt, ist es das Gleiche, was man umgangssprachlich als Pyropapier, Pyrowatte und Pyroschnur bezeichnet, oder ist es was anderes?
Genau, das ist letztendlich so der Handelsname, sage ich jetzt mal, der umgangssprachliche Name, aber chemisch korrekt ist es eben, wie gesagt, Nitrocellulose. Die gibt es auch in wesentlich höher nitrierterer Form, also das heißt in dem Fall, dass der Stickstoffgehalt höher ist, dann verwendet man es zum Beispiel auch für Munition, also für Geschosse dergleichen als Treibladung oder auch für pyrotechnische Effekte, oder es gibt eben auch diese relativ nitrierte Zellulose, wie man sie eben kennt, als Pyropapier, Pyroschnur, Pyroflocken, Pyrochips, Pyrowatte. Da gibt es also diverse Formen, die auch in der Zauberei nicht alle so ganz bekannt sind.
Bevor wir gleich mal drauf eingehen, wie man die ganzen Materialien herstellt, gib doch vielleicht mal so ein kleines Beispiel, was man mit diesen Materialien so an genialen Dingen machen kann. Warum brennst du dafür? Warum machst du das hauptberuflich?
Ja, gut, also ich denke mal, die typischen Anwendungsbereiche aus dem Bereich der Zauberei, die kennt ihr alle selber, die Floating Rose oder ähnliche Geschichten, aber wir setzen es eigentlich auch für alle möglichen anderen Geschichten ein, zum Beispiel, ihr kennt alle so vielleicht so Tortenfontänen, diese kleinen Fontänchen, die man so auf dem Eisbecher drauf hat oder auf dem Geburtstagskuchen dergleichen, das ist auch Nitrocellulose, allerdings mit Titanfunken mit drin, das brennt dann in so einem Pappröhrchen ab, macht halt so einen schönen Effekt. Und das ist was in der Pyrotechnik zum Beispiel sehr häufig verwendet wird für sogenannte Lichterbilder, also für brennende Schriftzüge, Herzen, dergleichen, was weiß ich, willst du mich heiraten oder sonst irgendwas. Das kann man eben schreiben, indem man viele kleine von diesen Nitrocellulose-Fontänen nebeneinander packt und dann nimmt man Pyroschnur und verbindet die miteinander, sodass man eben eine anzündet, die Pyroschnur brennt schnell ab und dann brennt eine große Menge von diesen Fontänen gleichzeitig eben in Form zum Beispiel von einem Herz oder ähnliches. Das wäre so ein typischer Anwendung aus dem Bereich der Pyrotechnik.
Wow. Wie zündest du das Pyropapier bzw. die NC-Materialien an? Machst du das einfach mit einem Feuerzeug oder hast du spezielle Zünder?
Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit ist natürlich, man macht das Ganze ganz klassisch mit einem Feuerzeug. Eine weitere Möglichkeit, klassisch Pyrotechnik, wäre mit elektrischen Anzündern. Sprich, das heißt im Englischen auch E-Match, also Elektrostreichholz übersetzt. Das trifft es eigentlich auch ganz gut. Das ist so ein kleiner Glühdraht zwischen zwei Polen. Außenrum ist eine Art Streichholzkopf und das gibt eben dann auf Knopfdruck, wenn man da ja so zwischen 1,5 Volt und 24 Volt etwa drauf gibt, gibt es eben schlagartigen Funken. Und dieser Funke ist auch super geeignet, um Pyropapier dergleichen anzuzünden. Was im Bereich der Zauberei auch noch recht häufig der Fall ist, dass man mit Glowplugs zum Beispiel arbeitet, also mit so wiederverwendbaren Glühdrähten. Da gibt es ja diverse Zaubergimmicks, zum Beispiel irgendwelche Becher oder ähnliches. Da drückt man einen Knopf, dann glüht innen drin was. Ich habe zum Beispiel auch schon mal Daumenspitzen gesehen, wo man so ein Glühdraht drin hat, dann wiederverwendbaren. Oder ja, gibt's diverse Gimmicks in Zauberstäben dergleichen. Wenn man dann einen Knopf drückt, dann kann man damit halt den Draht zum Glühen bringen und damit zum Beispiel Pyropapier dann entzünden oder mit Pyrowatte Konfetti verschießen oder ähnliches.
Wie wird das Gesamte überhaupt hergestellt? Kann das jeder zu Hause machen? Sollte man sich das professionell kaufen? Kannst du mal uns ein bisschen was mit in diese Welt reinbringen?
Also an sich, wie es so grob hergestellt wird, habe ich ja am Anfang erklärt. Also sprich, es wird ein organisches Material nitriert, in Wasser ausgekocht, damit stabilisiert, fertig ist der Lack. Also so einfach klingt es erstmal, ganz so einfach ist es aber nicht. Zum einen, dieser ganze Nitrierprozess, da arbeitet natürlich schon mit sehr hochkorrosiven Säuren, sprich, das ist nicht ganz ungefährlich. Man braucht entsprechend Schutzkleidung, man braucht auch entsprechend säurefestes Equipment, sprich Edelstahl, Schüsseln dergleichen, man braucht eine Absaugung. Es entstehen Abwässer, die man professionell entsorgen muss. Also ich würde eher davon abraten, dass man sowas selber macht. Auch unter einem anderen Grund noch, nicht nur, weil es sehr gefährlich sein kann, sondern weil man auch juristisch gesehen sehr schnell Probleme bekommen kann, und zwar sprengstoffrechtlich. Es gibt einen gewissen Stickstoffgehalt. Wenn der überschritten wird, dann ist das Ganze kein brennbarer Feststoff mehr, sondern dann ist es ein Explosivstoff. Das sind genau genommen 12,6% Stickstoffgehalt. Ja, und diese 12,6%, an die muss man relativ nah rankommen, damit das Zeug gut brennt. Man darf sie aber eben nicht überschreiten, sonst wird's illegal, ne? Und das ist eben was man nicht daheim irgendwie in der Küche hinkriegt, dass man da auf dem legalen Boden bleibt sozusagen. Insofern würde ich davon abraten, das selber zu versuchen, sondern das würde ich Profis machen lassen. Ganz abgesehen davon, in kleinen Mengen glaube ich auch nicht, dass man das halbwegs rentabel kaufmännisch gesehen machen kann. Das ist für Firmen, die sowas wirklich in großen Mengen machen, was anderes. Die können das deutlich billiger produzieren, als wenn man jetzt selber sich die ganze Ausrüstung, die ganzen Säuren kauft, die Abwässer entsorgt und so weiter. Also meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, wenn man das daheim am Herd versucht.
Wie sieht es mit dem fertigen Produkt aus? Ist dort immer noch die Säure, so dass man aufpassen muss, wenn man das Pyropapier mit den eigenen Händen anfasst? Sollte man dort auch Schutzkleidung tragen oder ist das komplett rein?
Ja, also ich sag mal so, wenn es vernünftig gemachte Nitrocellulose ist, dann ist das wirklich ein sehr sicheres Produkt. Gerade bei dem, was aber teilweise so aus China momentan auf dem europäischen Markt kommt, teilweise auch aus Korea, muss man sagen, das ist nicht vernünftig stabilisiert. Sprich, da hat man beim Auskochen, also beim Stabilisieren, ein bisschen geschlampt. Dementsprechend ist das dann Pyropapier, was relativ schnell zerfällt, oder nicht nur Papier, können auch andere Materialien sein. Und was, wenn es länger trocken gelagert wird, auch dazu neigt, dass es sich selbst entzündet. Es ist jetzt nichts, wozu ich offiziell raten möchte, aber wenn man jetzt schlecht nitriertes Pyromaterial mal so ein bisschen in den Mund nimmt, dann merkt man schon, dass das richtig sauer schmeckt. Das ist so, wie wenn man am 9-Volt-Block lutscht. Und das ist also was man definitiv dann sehr aufpassen sollte, wenn man sowas verwendet. Vernünftig nitrierte Zellulose aus einer industriellen Fertigung, da ist eigentlich kein Problem. Das ist quasi praktisch pH-neutral und auch nicht giftig.
Und wie bekommt man das jetzt genau mit, ohne daran jetzt vielleicht zu lutschen, dass es ein gutes Material ist, ausschließlich in Deutschland produziert, oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also in Deutschland wird, was Papier angeht, leider, oder auch was Schnur angeht oder diese klassischen Zauberprodukte, relativ wenig produziert. Nitrocellulose wird aber zum Beispiel auch industriell verwendet, zum Beispiel zur Herstellung von Lacken, also von Nitrolacken dergleichen, für einige andere Dinge auch noch. Dieses Material, zum Beispiel Pyroflocken, Pyrochips, das wird wirklich tonnenweise für die Industrie produziert von professionellen Firmen. Da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Material wie Pyroschnur, Pyropapier, Pyrowatte, das ist eher was wirklich nur für Theater, für Zauberei dergleichen produziert wird. Dementsprechend sind das wesentlich kleinere Firmen. Und da eine gute Qualität zu bekommen, ist schon wesentlich schwieriger. Ich würde rein generell darauf achten, dass ich einen Händler habe, der das vernünftig labelt, wo ich ein Sicherheitsdatenblatt bekomme, wo ich vielleicht auch irgendwie Gutachten bekomme über den Stickstoffgehalt, wo ich sehen kann, dass das Material sauber verpackt ist. ja, einfach entsprechende Gefahrguthinweise auch drauf hat, dann kann ich, glaube ich, davon ausgehen, dass da professionell gearbeitet wird. Wenn es jetzt irgendwas ist, was beim Zauberkongress irgendwo aus China gekommen ist, im Koffer, dann kann ich davon ausgehen, dass da vielleicht nicht unbedingt die höchsten Qualitätsstandards angewendet wurden. Aber es ist für den Laien relativ schwierig. Man müsste das Produkt eigentlich chemisch analysieren, damit man wirklich eine Aussage über die Qualität treffen kann.
Die Materialien, die bekommt man ja auch auf deiner Webseite Fire, Ice and Magic, die wir auch in die Shownotes mit reinsetzen. Muss man sich dort irgendwie speziell ausweisen, irgendetwas vorweisen, dass man eine Sicherheitsunterweisung durchgeführt hat, um an diese Materialien zu kommen, oder kann das grundsätzlich jeder?
Also rein generell ist es so, dass es natürlich ein Gefahrstoff ist. Gefahrgüter verkaufen wir definitiv nicht an Minderjährige. Also wir gucken auf jeden Fall mal, dass die Leute volljährig sind. Wenn es jetzt Theater sind, die bei uns bestellen, dann können wir da in der Regel von ausgehen. Wenn es Privatpersonen sind, dann gucken wir schon ein bisschen genauer hin, wer das ist. Wenn es jemand ist, mit dem wir mehrfach schon irgendwie Geschäfte gemacht haben, ist das in der Regel auch kein Problem. Wenn es jemand Neues ist, dann ist es bei uns eigentlich eher so, dass wir da gerne nochmal anrufen, ein bisschen mit den Leuten reden, irgendwie gucken, was haben die vor, haben die einen professionellen Hintergrund, ja, und haben die, stellen wir am Telefon einfach fest, dass ein gewisses Verantwortungsbewusstsein vorhanden ist. Ich muss allerdings dazu sagen, dass wir relativ selten Kunden haben, wo wir sagen, da haben wir jetzt kein gutes Gefühl und denen möchten wir jetzt nichts verkaufen, sondern die meisten Leute, die bei uns anrufen, die haben eigentlich schon irgendwie, ja, eine professionelle Hintergrund und wollen das irgendwie wirklich auch vernünftig einsetzen und nicht irgendwelchen Mist damit machen.
Wie sieht das aus ansonsten mit den Qualitätsunterschieden? Merkt man dort auch etwas, wenn das abbrennt dann? Oder ist das ausschließlich nur von der Sicherheit her?
Ja, man merkt schon auch, wenn es abbrennt, was. Also zum einen ist das Material zu stark nitriert worden. Das merkt man zum Beispiel sehr gut bei Pyroschnur. Dann wird sie sehr schnell brüchig. Das heißt, die hält nicht mehr so viel. Eine gute Pyroschnur, gerade wenn es jetzt so eine geflochten ist, da kann man eigentlich schon so, ja, gerne auch mal 5 Kilo dran hängen. Wenn es halt ein Material ist, was ich mit 2 Fingern auseinanderzupfen kann, dann ist es vermutlich zu stark nitriert worden. Ansonsten beim Abbrand kann ich gucken, wie ist die Rauchentwicklung. Brennt das zum Beispiel gleichmäßig schnell ab oder hatte ich bei einer Schnur das Problem, dass ein Teil ganz schnell abbrennt, dann verglimmt es eher nur so ganz langsam, dann wird es wieder schnell, dann weiß ich, dass die Säure nicht überall gleich lang sozusagen sich entfalten konnte. Ansonsten, das Material sollte ja immer auch feucht gelagert und transportiert werden. Wenn ich da jetzt schon feststelle, dass da irgendwelche Schimmelflecken drin sind, dann wurde vielleicht beim Verpacken nicht sauber gearbeitet. Also auch daran, ich kann schon auch, sage ich mal, optisch sowohl am Produkt selber wie auch am Abbrandverhalten sehen, ob da eine gute Qualität vorhanden ist oder nicht.
Und was für Produkte bietet ihr ganz genau an? Ausschließlich Pyropapier, Pyroschnur und ja, solche Materialien oder auch noch mehr etwas, was Zauberkünstler vielleicht für die interessant sein könnte?
Ja, also wir haben schon noch alle möglichen anderen Sachen, die für Zauberkünstler interessant sein können. Ich muss aber dazu sagen, dass wir jetzt zum einen keinen reinen Online-Shop haben, sondern wir haben, ich sag mal, einen Online-Katalog, aber der Verkauf läuft immer noch so ganz konventionell sozusagen über E-Mail bei uns. Unsere Hauptkunden sind auch wirklich eher Theater, andere Pyrotechnikfirmen, teilweise auch Eventagenturen, Veranstaltungstechnikdienstleister dergleichen. Und jetzt nicht unbedingt nur Zauberkünstler. Interessant für Zauberkünstler, denke ich mal, bei uns auf der Homepage könnte noch sein, zum Beispiel das ganze Thema Konfetti, gerade auch so Mikrokonfetti, wie es Manipulatoren sehr viel benutzen. Sachen zur elektrischen Zündung natürlich auch sehr viel. Oder auch diverse andere Geschichten, gerade auch so Bühnenpyrotechnik setzen ja einige Künstler auch durchaus ein. Also da gibt es bestimmt einiges. Und wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, dann ist es auch häufig so, dass die irgendwelche ganz speziellen Ideen haben, wo wir dann auch Sonderanfertigungen für die machen und mit denen zusammen diverse Geschichten entwickeln. Also ich hatte auch schon sehr häufig Zauberer hier bei mir im Lager stehen, die uns dann was vorgezaubert haben und mit denen wir zusammen Geschichten entwickelt haben, mit denen sie dann teilweise auch auf Wettbewerbe gegangen sind und nicht immer ganz unerfolgreich.
Wenn man das Papier, nehmen wir das mal als Beispiel, in einer anderen Farbe braucht, was kannst du empfehlen? Gibt es das Papier auch in anderen Farben? Kann man es bedrucken oder mit einem Edding einfach beschreiben, so wie man das üblicherweise auch tut?
Also es gibt Pyropapier von vornherein auch farbig zu kaufen, allerdings meistens nicht so die große Auswahl vorhanden, zumindest bei den meisten Händlern. Was es so ganz klassisch zum Beispiel gibt, ist ein Papier, auch ein zweifarbiges, was einen roten Streifen oben hat und dann der Rest des Papiers ist grün. Das ist natürlich dann optimal geeignet für die Floating Rose, wo man das entsprechend faltet. Mhm. Dann hat man letztendlich oben die Blüte in Rot und unten den Stiel in Grün. Ansonsten, wenn man es selber färben will, so ganz klassische China-Tusche, also so Seidenmalfarbe, ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Ansonsten mit Wäschefärbemitteln kann man relativ gute Ergebnisse noch erzielen. Da gilt allerdings, je besser das Material sozusagen saugfähig ist, desto schöner wird auch das Färbeergebnis. Also jetzt zum Beispiel eine Pyrowatte oder eine Pyroschnur kann ich wesentlich leichter färben als ein Papier mit so Wäschefärbemitteln. Und wenn ich da mit Färbesalzen arbeite, muss ich auch da wieder aufpassen, dass die hinterher sehr gut wieder ausgewaschen werden. Denn sonst habe ich mein Pyropapier quasi schwer entflammbar gemacht. Das ist letztendlich auch so eine Methode, mit der man zum Beispiel Molten, also so Theaterstoff, schwer entflammbar macht in so einer Salzlösung, vereinfacht gesagt. Und wenn ich dann Pyropapier habe, was zwar schön farbig ist, aber viel langsamer abbrennt, ist auch nicht so toll. Ansonsten, was das Thema Bedrucken angeht, wir haben auch schon für Zauberkünstler das Ganze mit Siebdruck bedrucken lassen. Da gibt es relativ gute Ergebnisse, die man erreichen kann. Und was auch geht, gerade wenn man es auf so ein Trägerpapier noch drauf macht, dass man es mit einem Tintenstrahldrucker bedruckt. Aber ganz wichtig, bitte nur mit einem Tintenstrahldrucker und nicht mit einem Laserdrucker, weil das gibt einen schönen
Jetzt nehmen wir mal an, jemand hat bei euch zum Beispiel Pyropapier gekauft. Wie lagert man das dann am besten? Und macht es, gibt es einen Unterschied zwischen Pyropapier, Pyroschnur und Co.?
Ja, so rein generell. Ist ganz klar vorgegeben, auch vom Gesetzgeber transportiert, muss Nitrocellulose nass werden, genauso wie man sie auch nass lagern sollte. Sprich, man muss sie vor der Verwendung dann erst trocknen. Das ist ein bisschen ein Problem. Also Pyropapier zum Beispiel, um dabei zu bleiben, das trocknet relativ schnell. Das lege ich irgendwie in eine Schale oder am besten hänge ich sie vielleicht auf eine Wäscheleine oder sowas und dann ist es meistens nach einer Viertelstunde oder einer halben Stunde spätestens trocken. Sprich, bei Pyropapier ist es durchaus möglich, wenn ich jetzt als Zauberkünstler irgendwie zum Auftritt komme, bin 2 Stunden vorher da, dass ich dann noch mein Papier trockne und kann dann direkt damit arbeiten. Schwieriger wird es jetzt, wenn ich mit Watte oder mit solchen Materialien arbeite, die viel Feuchtigkeit speichern können. Das trocknet einfach nicht so schnell. Das heißt, da bin ich mir völlig im Klaren darüber, dass es hier eine Diskrepanz gibt zwischen einerseits dem, was der Gesetzgeber fordert, und dem, wie es in der Praxis läuft. Ich kann als Zauberkünstler nicht meine Pyrowatte erst vor Ort trocknen, weil da müsste ich ja gucken, dass ich 2 Wochen vorher oder eine Woche vorher irgendwie am Auftrittsort bin, damit ich dort das Zeug schon mal trockne. Das klappt natürlich in der Praxis nicht. Aber wenn man mir die Frage jetzt so stellt, rein offiziell muss ich ganz klar sagen, gesetzlich vorgesehen nach ADR, sprich das, was sozusagen vorgegeben ist für diese Gefahrgutklasse 2555, also diese UN-Nummer, in die dieses ganze Nitrocellulose-Material fällt, da steht ganz klar drin, das ist Nitrocellulose mit mindestens 25% Wassergehalt. Sprich, für trockenes Material gibt es eigentlich keine Transportzulassung. Insofern offiziell gesehen muss ich da jetzt sagen, trocken transportieren darf man eigentlich nicht.
Mhm. Wo liegen die Gefahren, wenn man es nicht tut?
Also zum einen, wenn man schlechte Nitrocellulose hat, wie wir sie vorhin schon angesprochen haben, dann kann das passieren, gerade wenn ich trockenes Material sozusagen luftdicht verschlossen lagere, also irgendwie eine Tupperdose mit Deckel drauf oder ähnliches, dass sich im Inneren Nitrosegase bilden. Das gibt dann auch entsprechende Erwärmung und dann irgendwann kann es zu einer Selbstentzündung führen. Wie gesagt, bei schlechtem Material, bei gutem Material, gerade auch wenn es irgendwie ein bisschen belüftet gelagert ist, wird das in der Regel nicht passieren. Bei nasser Lagerung kann ich auch noch ein anderes Problem bekommen, nämlich wenn ich die Packung einmal aufgemacht habe und habe da mit meinen Fingern reingefasst, machst du vielleicht jetzt hinterher wieder irgendwie zu, dann habe ich da mit meinen Fingern Bakterien reingebracht. Und dann kann es mir passieren, dass gerade, muss man sagen, Papier auch sehr empfindlich für, dass das Ganze anfängt zu schimmeln. Merkt man dann meistens, dass es so ein bisschen so Stockflecken gibt. Da wäre mein Tipp, es gibt in jeder Apotheke so Tabletten, die man ins Trinkwasser tut. Zum Beispiel, wenn man irgendwie in Länder reist, wo das Trinkwasser von der Qualität her nicht so toll ist, dann kann man sich da so eine kleine Tablette, die ist so groß wie so ein Globuli, löst man sich auf im Zahnputzbecher und kann dann das Wasser zum Zähneputzen im Mund nehmen. Das sind quasi so antibakterielle Tabletten. Wenn man Material selber sozusagen wieder irgendwie feucht lagern will, dann würde ich vorschlagen, man nimmt sich am besten halt so einen Ziploc-Beutel, den man irgendwie gut zumachen kann, tut das Wasser, mit dem man das Ganze befeuchten möchte, vorher halt die Bakterien rausmachen über so eine kleine Tablette Und dann befeuchtet man das Papier vielleicht mit so einem Wäschesprüher oder ähnlichem, macht das Ganze zu, möglichst ohne Luft. Und dann kann man das Papier auch selber wieder befeuchten, ohne dass man Probleme hat mit Schimmel.
Wie sieht das mit den Künstlern aus, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen zum Auftritt? Gelten dort die gleichen Bedingungen oder muss man dort es anders lagern oder darf man sie überhaupt mitnehmen, in der Bahn oder im Flieger zum Beispiel?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also rein generell in öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Mitnehmen von Gefahrgut in der Regel verboten. Das ist genauso auch, darf man zum Beispiel an Silvester ja in der U-Bahn irgendwie seine Raketen normalerweise nicht mitnehmen. Dass es in der Praxis passiert, ist klar. Das ist jetzt auch nichts, was irgendwie im Gesetz drinsteht, sondern das sind in der Regel halt die allgemeinen Geschäftsbedingungen der öffentlichen Nahverkehrsbetreiber, dass die halt sagen, wir möchten das nicht haben bei uns. Ne? Insofern, wo kein Kläger, da kein Richter. Gerade ein Pyropapier wird jetzt auch so schnell niemand als Gefahrgut entdecken, wenn das irgendwo in einem Buch drin liegt, als zusätzliche Seite oder ähnliches. Aber sollte mal was schief gehen, ein Staatsanwalt hat viel Zeit und der wird dann mit Sicherheit da irgendwie euch einen Strick draus drehen. Insofern muss man ganz klar sagen, also öffentliche Verkehrsmitteln wäre ich sehr, sehr vorsichtig, da solche Sachen auch generell Bühnenpyrotechnik oder ähnliches zu transportieren. Das kann wirklich schief gehen. Auch wenn ich mit dem Pkw anreise, ist es nicht so, dass ich überhaupt keinen gesetzlichen Regelungen unterliege. Auch da gibt es ganz klar, natürlich gilt das ADR, sprich auch da muss ich das Ganze befeuchtet transportieren. Und übrigens, wenn man gewerblich mit Gefahrstoffen durch die Gegend fährt, egal welche Menge, auch nach Kleinmengenregelung, dann muss man auch im Pkw mindestens 2 Kilo Pulverlöscher mit dabei haben. Wissen auch die wenigsten.
Wie kommt das Pyropapier dann zu uns nach Deutschland, wenn es nicht über den Flieger oder über die Bahn kommen darf? Oder geht das nur um den öffentlichen Bahnverkehr?
Ja, also es gibt natürlich schon die Möglichkeit, sowas auch zu fliegen, aber dann ist es halt korrekt gelabelt und dann sind es auch reine Frachtflugzeuge und keine Flugzeuge, die Passagiere transportieren. Aber natürlich ist es möglich, auch Gefahrstoffe zu transportieren im Flugzeug. Ansonsten kann es auf dem Seeweg kommen oder teilweise gibt es ja auch Container, die mit der Bahn aus China oder ähnlichen Ländern zu uns nach Europa kommen. Oder man hat eben eine europäische Fertigung, wo das hier hergestellt wird.
Darf man Pyropapier und Co. per Post verschicken?
Da muss ich jetzt auch wieder ganz klar verweisen, einerseits auf die Beförderungsbedingungen der jeweiligen Versanddienstleister, also sprich Post, DHL, GLS und was es da sonst noch alles gibt, muss man halt gucken, was die vorschreiben. Rein generell gilt natürlich, Gefahrstoffe müssen entsprechend deklariert sein, sprich das Paket muss dann gekennzeichnet sein mit diesem Gefahrgutdiamanten, das wäre dann dieses rot-weiße Viereck, wo halt die Klasse 4.1 draufsteht und die UN-Nummer. Man muss ein Beförderungspapier haben, also das ist nicht so ganz einfach. Es gibt Paketdienste, die befördern Explosivstoffe oder auch zum Beispiel Nitrocellulose dergleichen. Zum Beispiel die Firma TNT, passender Name, die machen das. Bieten das an, dass sie Gefahrgut auch im Paketdienst transportieren, aber das kostet dann so ein kleines Paket schon so 30 bis 60 Euro Versandkosten, also ist nicht ganz günstig.
Und wenn man dann beim Auftritt angekommen ist und das Pyropapier getrocknet hat und es dann letztendlich verwendet, muss man dort noch irgendetwas beachten? Muss man einen Feuerlöscher in der Ecke haben oder einen Eimer Wasser? Was sagst du dazu?
Ja, also diese Frage jetzt zu beantworten, da müsste ich jetzt sehr, sehr weit ausholen. Ich bin auch Ausbilder an der Dresdner Sprengschule zum Beispiel. Wenn ich dort Bühnenpyrotechniker-Lehrgänge mache, ist das meistens somit die häufigste Frage. Und um diese Frage restlos zu beantworten, machen die Leute bei mir in der Woche Kurs. Ich versuche es jetzt mal in 5 Sätzen. Zunächst einmal sollte ich mir Gedanken machen, was ist denn mein Auftrittsort? Ist das eine Versammlungsstätte? Wenn es eine Versammlungsstätte ist, dann ist es auf jeden Fall so, dass feuergefährliche Handlungen grundsätzlich verboten sind. Und zwar jede Form von feuergefährlichen Handlungen. Das heißt auch das Rauchen einer Zigarette, das Anzünden eines Streichholz, auch die brennende Brieftasche oder sonst irgendwas. Das ist grundsätzlich alles erstmal verboten. Aber es gibt die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Aber die muss ich beantragen, die muss ich schriftlich in den Händen halten. Vorher sollte ich da nichts machen. Das ist nach Versammlungsstättenverordnung übrigens erstmal Sache des Betreibers der Versammlungsstätte. Also sprich, in der Regel wird der als Stellvertreter irgendwie dann Bühnenmeister oder ähnliches haben, der sich darum kümmert, dass das Ganze eben dann von der Feuerwehr genehmigt wird. Ein weiterer Punkt, der eventuell noch mit dazukommt, ist das Sprengstoffrecht. Aber das führt jetzt nochmal ganzes Stück weiter, was man zum Thema Versammlungsstättenverordnung vielleicht noch sagen sollte, ist, wir haben in Deutschland das Problem, dass die Versammlungsstättenverordnung Teil des Baurechts ist. Baurecht ist Ländersache. Das bedeutet, wir haben nicht eine Versammlungsstättenverordnung, sondern 16 Bundesländer, 16 Versammlungsstättenverordnungen. Und dementsprechend muss man sich da auch in jedem Bundesland wieder neu einlesen, wie jetzt hier gerade die aktuellen Regelungen sind und in welchem Paragraph das Ganze definiert ist. Aber vereinfacht gesagt, ohne Genehmigung in Versammlungsstätten grundsätzlich erstmal nein. Es sei denn, man hat eine Ausnahmegenehmigung. Außerhalb von Versammlungsstätten, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei irgendeiner Privatparty oder sowas auftrete, dann ist das Ganze erstmal generell kein Problem, weil zumindest solange es keine Pyrotechnik ist, sondern nur in Anführungszeichen eine feuergefährliche Handlung, wie das Anzünden einer Feuerbrieftasche oder ähnliches, das fällt nicht in das Sprengstoffgesetz. Das ist dann genauso wie das Anzünden einer Kerze erlaubt. Das ist eben auch sowas dann erstmal kein Problem. Was aber nicht heißt, dass ich nicht auf Sicherheit achten sollte, sprich, dass ich Schutzabstände einhalten sollte, dass ich vielleicht mit schweren flammbaren Gegenständen oder Gerätschaften arbeiten sollte und dass ich halt auch Löschmittel dabei haben sollte. Also ich sollte mir auch Gedanken machen, was passiert, wenn es schief geht.
Wie definiert der Gesetzgeber eine Versammlungsstätte? Habe ich es richtig rausgehört, dass es ausschließlich dann öffentliche Veranstaltungen sind oder wie können wir uns das vorstellen?
Nein. Eine Versammlungsstätte, da gibt es jetzt auch wieder sozusagen zwei verschiedene. Es gibt zum einen Räumlichkeiten, die sind sozusagen schon vom Bauzweck her als solche definiert als Versammlungsstätten. Das wäre eben das klassische Theater. Ein Theater ist immer eine Versammlungsstätte, egal ob da jetzt gerade Zuschauer drin sind oder nicht. Sprich, im Theater ist es auch grundsätzlich immer verboten. Es gibt auch Räumlichkeiten, die fallen nur temporär unter die Versammlungsstättenverordnung. Also als Beispiel, in der Regel macht man es fest an der Personenzahl. Wenn ich in einem geschlossenen Raum mehr als 199 Personen, sprich ab 200 habe, um jetzt mal so beim Beispiel Bayern zu bleiben, dann ist es so, dass ein Raum grundsätzlich unter die Versammlungsstättenverordnung fällt. Dann habe ich übrigens nicht nur ein Problem mit Pyrotechnik, dann habe ich mit ganz vielen anderen Sachen auch ein Problem. Dann brauche ich zum Beispiel ein Flucht- und Rettungswegkonzept. Ich brauche schweren flammbare Dekorationen und Ausschmückungen. Ich brauche Fluchtwegsbreiten, mindestens zwei Notausgänge und so weiter. Also da kommt eine ganze Reihe von gesetzlichen Regelungen auf einmal daher. Bleiben wir mal bei einem konkreten Beispiel. Industrieveranstaltung, Industriekunde. Der hat eine Maschinenhalle. Da produzieren normalerweise, keine Ahnung, 10 Mitarbeiter in einer riesengroßen Halle irgendwelche Teile. Jetzt hat der Hersteller von diesen Teilen Jubiläum, Firmenjubiläum und sagt, okay, wir machen eine große Party, wir laden all unsere Kunden ein und wir machen die Party bei uns in der Halle. Jetzt hat er mehr als 199 Personen in die Halle eingeladen und auf einmal wird aus dieser Maschinenhalle vorübergehend eine temporäre Versammlungsstätte. Das heißt, jetzt braucht er auch einen entsprechenden Bühnenmeister, der sich um das Ganze alles kümmert, damit das alles korrekt abläuft.
Das heißt, interpretiere ich richtig daraus, so über den Daumen mal gepeilt, die meisten Zauberkünstlerinnen und Zauberkünstler machen es dementsprechend nicht richtig. Weil viele machen es ja hobbymäßig, die Zauberkunst zum Beispiel, sind ja deutlich mehr als jetzt Profis. Ich denke mal, Profis achten da eher dann drauf. Aber die achten dann eher nicht, also die Hobby-Zauberkünstler in der Regel achten dann jetzt nicht so bewusst darauf und haben zum Beispiel nicht diesen Vertrag dann, dass sie es dürfen.
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Jemand, der zum Beispiel nur Close-Up macht und in der Regel halt in Räumlichkeiten mit vielleicht 20 bis 50 Leuten auftritt, der wird da eher kein Problem haben. Wenn es eine gewisse Größenordnung überschreitet, dann wird das zum Problem. Aber das Problem hat zunächst mal auch mal der Betreiber der Versammlungsstätte beziehungsweise der Veranstalter, weil der wäre dann in dem Fall auch zuständig dafür, dass er sich darum kümmert, dass seine Veranstaltung entsprechend genehmigt wird. Also in dem Fall wäre das zum Beispiel, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, eben der Firmenbesitzer, der da sein Firmenjubiläum in der Maschinenhalle feiert mit vielen, vielen Gästen, der muss erstmal gucken, dass er eine Genehmigung für diese Veranstaltung bekommt. Und im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens für die Veranstaltung allgemein wird dann mit Sicherheit auch mal irgendjemand, der sich auskennt, fragen, wie sieht's denn aus? Habt ihr vor, vorher gefährliche Handlungen durchzuführen? Und dann sollte da natürlich entsprechend dann auch die Rückmeldung kommen, ja, das haben wir vor. Das und das wird passieren, das muss man dann entsprechend genehmigen lassen.
Andreas, du bist ja schon sehr lange im Geschäft drin. Nimm uns mal mit auf die Reise. Was sind so die schönsten Geschichten, die du miterlebt hast mit Pyrotechnik, mit NC-Materialien oder die größten, das, was am meisten Spaß gemacht hat? Kannst du da mal ein, zwei Stories erzählen?
Uff, jetzt so aus dem Stegreif, boah. ihr fragt mich Sachen. Also ich habe im Laufe der Jahre sehr, sehr viel erlebt. Ich habe viel erlebt, was schiefgegangen ist. Nicht nur bei mir, auch bei anderen Leuten, die ich irgendwie begleiten durfte. Ich habe viel wirklich tolle Sachen erlebt. Aber jetzt, wenn man mich jetzt so nach einer konkreten Geschichte fragt, muss ich kurz überlegen, was ich euch da jetzt erzählen kann. Ist echt schwierig. Also wir machen auch sehr, sehr viel. Also wir machen ja nicht nur solche Geschichten in Versammlungsstätten, wir machen eben auch viel Dreharbeiten dergleichen. Das sind für mich eigentlich auch immer so die beeindruckendsten Sachen, wenn man irgendwie Special Effects für Filme macht. Da hatte ich auch schon das Glück, dass ich bei ein oder anderen wirklich großen Produktionen dabei sein durfte und ja, halt auch mit sehr bekannten Leuten arbeiten durfte. Das macht schon Spaß irgendwie, wenn, was weiß ich, Dennis Hopper oder sowas hinterher nach der Explosion einmal auf die Schulter klopft und sagt, das war saugeil, was du da gemacht hast. Da wächst man schon über sich hinaus, ne?
Wie groß ist das Team, mit dem du das dann auf die Beine stellst?
Also wir sind momentan 5 Festangestellte in der Firma, die das Ganze hauptberuflich rund um die Uhr quasi im Abwechsel machen. Ansonsten sind diese 5 Leute aber nicht immer ausreichend. Wenn wir dann halt mehr Leute brauchen, dann haben wir noch so ein paar Leute, die das als Minijob nebenbei machen. Oder wir arbeiten auch mit Freiberuflern, die wir dann halt auftragsbedingt dazu buchen. Das heißt, diese 5 Leute, die arbeiten auch in erster Linie als Projektleiter, planen hier Sachen, kalkulieren das Ganze und gehen dann halt raus auf die Jobs und nehmen dazu halt dann entsprechend Helfer mit. Das geht los bei wirklich ganz kleinen Geschichten, irgendwelche Hochzeitsfeuerwerke oder sowas, sind aber dann auch teilweise größere Geschichten, zum Beispiel irgendwelche Rock'n'Roll-Tourneen oder sowas, die sich wirklich über mehrere Wochen hinziehen. Das sind teilweise Dreharbeiten, das sind irgendwelche Festinstallationen für Musicals, Freizeitparks dergleichen, irgendwelche Operngeschichten, Feuerwerke und so weiter. Also es wird uns nicht langweilig, es ist auf jeden Fall ein sehr abwechslungsreiches Geschäft.
Was ist euer Schwerpunkt vom Unternehmen? Eher die Produktion, die Herstellung der Materialien oder wirklich die Projekte draußen bei den Kunden?
Also es hält sich so ein bisschen die Waage. Ich würde sagen, was wir eher nicht so viel machen, sind so diese klassischen Feuerwerke, so Volksfestfeuerwerke oder sowas. Das ist eigentlich fast gar nicht unser Ding. Wir machen hauptsächlich, ich nenne es jetzt mal szenisch begründete Effekte, also Sachen, die irgendwie für Filmdreharbeiten, Fotoshootings, Opern dergleichen, Zaubershows, was auch immer gebraucht werden. Das kann entweder so laufen, dass wir wirklich nur reinen Materialverkauf machen, dass die Leute genau wissen, was sie machen wollen, wie sie es machen wollen. Die rufen bei uns an, sagen, ich brauche das und wir schicken es raus. Das kann auch so laufen, dass wir wesentlich mehr quasi Beratungsarbeit haben, teilweise auch Sachen individuell für Kunden entwickeln. Aber letztendlich vor Ort dann bedient es der Kunde selber. Es kann auch so laufen, dass wir dahin fahren, vor Ort mit dem Kunden entsprechende Einweisungen machen. Und dann macht das selber irgendwie nach den ersten Vorstellungen oder sowas. Oder es gibt auch teilweise Kunden, die buchen uns, dass wir halt wirklich mit ihnen auf Tour gehen und dann da halt längere Zeit mit dabei sind und bei jeder Vorstellung halt entsprechend die Effekte auch bedienen und vorbereiten und zünden.
Wie sieht's aus bei uns Zauberkünstlern, wenn wir dann mit Pyropapier oder NC-Materialien auf die Bühne gehen? Brauchen wir dann Feuerlöcher definitiv auch auf der Bühne mit dabei? Oder wie sieht's auch mit Versicherungen aus? Ist sowas vorgeschrieben oder sinnvoll?
Also was Sicherheitsequipment angeht, würde ich sagen, das hängt ganz klar von der Location ab. Es gibt natürlich Locations, da macht das durchaus Sinn, sich aber was mitzubringen. Wenn man in einem professionellen Theater dergleichen auftritt, dann ist aber davon auszugehen, dass dazu genüge Löschmittel vorhanden sind. Da muss ich jetzt eigentlich nichts mitbringen als Künstler. Ganz so schlimm ist es nicht. Dafür haben wir in Deutschland viel zu viel gesetzliche Regelungen. Das sollte vorhanden sein.
Um noch einmal zurück auf die Feuerbrieftaschen oder Feuerbücher zu kommen, die mit Feuerzeugbenzin gefüllt werden und dann entzündet werden, kannst du dazu etwas noch sagen in Bezug auf Gesundheit beziehungsweise was man beachten muss?
Ja, also auf jeden Fall beachten sollte man natürlich bei der Brennflüssigkeit, dass man da was halbwegs Hautverträgliches hat. Also generell ist ein Alkohol besser als was auf Ölbasis, vor allem soll das was Benzolfreies sein. Also zum Beispiel das typische Feuerzeugbenzin ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man es auf die Hände dergleichen bekommt. Das ist dann schon krebserregend. Insofern, ja, also wäre ich jetzt eher ein Freund von Isopropanol oder ähnlichem. Das macht auch eine schöne Flamme. Stinkt auch nicht ganz so. Allerdings hat das dann auch den Nachteil, dass es relativ schnell verdunstet, sprich die Feuerbrieftasche irgendwie einen Tag vorher laden. Macht keinen Sinn, sondern das muss ich dann wirklich kurz vor dem vorm Auftritt machen, damit mir das nicht verdunstet.
Wir haben im Vorfeld mal über das Thema CE-Zulassung gesprochen. Da gibt es ja seit 2017 ein neues Gesetz. Kannst du dazu noch etwas sagen?
Ja, so neu ist es eigentlich gar nicht. Also genauer genommen, das gibt es eigentlich schon seit, ich glaube, sogar 2009. Da ist diese ganze CE auf den Weg gegangen, besagt letztendlich, dass alle europäischen Länder sozusagen jetzt gemeinschaftlich ihre Explosivstoffe und auch ihre Pyrotechnik eben zulassen. Aber es gab eine Übergangsfrist und die ist am 3.7.2017 ausgelaufen. Sprich, wer jetzt noch irgendwie Pyrotechnik mit einer alten, rein deutschen nationalen Zulassung hat, die ist nicht mehr gültig. Also früher gab es die BAM, das ist die Bundesanstalt für Materialforschung. Die BAM hat pyrotechnische Produkte geprüft und hat dann da entsprechend eine BAM-Nummer vergeben. Das macht sie auch immer noch, aber jetzt ist die BAM eben nicht mehr die einzige Behörde, die das darf, sondern sie ist eins von 23 Instituten in Europa, die eine CE-Zertifizierung vergeben. Und das ist eben jetzt mittlerweile das Einzige, was noch gültig ist. Die alte BAM-Zulassung gilt nicht mehr. Das Problem ist, die Industrie hat das teilweise, muss man sagen, ein bisschen verschlafen. Also diese Regelung, die gab es, wie gesagt, lange, 8 Jahre waren für die Umstellung gedacht. Aber man konnte teilweise im Handel wirklich noch bis wenige Tage vor Ablauf dieser Frist Produkte mit alter Zulassung finden. Das lag auch daran, dass ganz viele Leute, auch viele Händler und sowas, unheimlich große Mengen auf Lager hatten. Und die haben sie natürlich versucht loszuwerden und haben dann auch einen Haufen Sonderangebote auf den Markt geschmissen, um irgendwie halt diese Ware, die sie nach diesem Stichtag nicht mehr verkaufen dürfen, unter das Volk zu bringen. Das ist natürlich gegenüber dem Verbraucher gemein. Gerade wenn sich Leute nicht auskennen, die haben sich vielleicht gedacht, super, da mache ich jetzt ein Schnäppchen, da kriege ich günstig meine Pyrotechnik her, dass sie dann das Material wenige Tage später schon gar nicht mehr benutzen dürfen, regulär. Das wussten die wenigsten. Und ja, das war nicht ganz fair, was da der ein oder andere Händler gemacht hat, muss man ganz klar sagen. Es ist de facto so, wenn jemand jetzt noch so Restbestände mit alter Zulassung hat, also sprich, wo nicht dieses CE-Zeichen drauf ist, die darf man leider nicht mehr benutzen. Für die gibt es auch keine Straßenzulassung mehr. Die darf man eigentlich nur noch quasi, also besitzen darf man sie noch, aber man kann sie eigentlich nur noch behalten, bis sie zu Staub zerfallen. Oder man müsste sie entsorgen lassen. Das muss man aber eigentlich durch ein Fachunternehmen machen lassen. Also sprich, eigentlich müsste da der Kampfmittelräumdienst kommen und müsste dann eben die Bühnenfontäne mitnehmen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. In der Praxis wird das natürlich kein Mensch machen. Aber ganz wichtig, gerade wenn ich irgendwie auf professionellen Veranstaltungen unterwegs bin, wo vielleicht auch mal irgendwie die Feuerwehr, das Ordnungsamt, die Gewerbeaufsicht oder ähnliches zum Prüfen kommt und sich meine Pyrotechnik genauer unter die Lupe nimmt. Das Ganze ist wirklich kein Spaß. Das ist ungefähr so ähnlich, wie wenn man da irgendwie mit Polenböllern oder ähnlichem erwischt wird, ohne Zulassung, weil das Material hat de facto keine gültige Zulassung mehr und dementsprechend, da reden wir über einen Straftatbestand.
Muss diese CE-Zulassung auch immer bei jedem Produkt mit dabei sein, wenn man es kauft?
Genau, ja. Also das steht, ist relativ einfach zu erkennen auf der Packung. Zum einen sind da ist dieses sogenannte GHS-Symbol, dieses Globally Harmonized Dangerous Goods-Symbol drauf. Das ist so ein rotes Dreieck oder rotes Viereck mit schwarz-weißem Bombenexplosionssymbol drauf dazu. So diverse Merksätze müssen da draufstehen, so Vorsicht bei Feuer und so weiter. Ich müsste jetzt ein Produkt schnell reinholen, dann könnte ich euch das genau vorlesen, was da draufsteht. Ansonsten erkennt man es eben an diesem CE-Kennzeichen, also diese typischen beiden Buchstaben, die man so kennt, dieses halbrunde C und dieses halbrunde E, und an der Zulassungsnummer, die jetzt ein bisschen anders aussieht als früher, aber das jetzt so quasi zu erklären, dass jeder den Unterschied merkt, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, da vielleicht eher dann, wenn man sich nicht ganz sicher ist, das Produkt fotografieren und ein Foto zu irgendjemandem schicken, der sich auskennt, sprich zu einem Pyrotechniker und fragen, darf ich das noch verwenden oder lieber nicht mehr?
Alles klar. Lieber Andreas, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Mit Blick
sehr
auf die
gerne,
Uhr.
Hat Spaß gemacht.
Hervorragend, das freut uns. Ja, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider schon zum Schlusssport kommen. Wir würden dir allerdings gerne noch 3 Fragen stellen, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten.
Ich versuch's.
Was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business für dich mitnehmen?
Ganz schwierige Frage. Vielleicht mein Spieltrieb, der mir sehr geholfen hat, dass ich immer viele Sachen ausprobiert habe. Gott sei Dank sind alle Finger noch dran, aber auch ich habe nicht immer nur Gesetzesbücher gebüffelt, wie man die Pyrotechnik in der Theorie macht. Ich habe auch vieles ausprobiert und habe dadurch auch viele Sachen lernen können.
Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
Also man muss leider sagen, es gibt für Pyrotechnik relativ wenig gute Websites, wo man wirklich viel lernen kann, genauso auch wie es relativ wenige Bücher gibt. Es gibt ja, das ist in Zaubererkreisen ein recht bekanntes Buch, denke ich, Chemagie, chemische Spezialeffekte für alle Bereiche der Unterhaltung. Leider ein Buch, was völlig vergriffen ist, was man relativ schwer bekommt. Und man muss auch sagen, nicht alles, was da drin steht, ist zum heutigen Zeitpunkt auch noch so ganz legal wie zu dem Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde. Insofern mit Vorsicht zu genießen, aber an sich ist es ein schönes Werk. Ansonsten, wenn man sich fortbilden will, dann glaube ich, ist das Beste wirklich, das Ganze live zu machen, sprich vielleicht einen entsprechenden Lehrer mal zu besuchen. Da mache ich an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz frech Werbung. Also an der Sprengschule Dresden machen wir Bühnenpyrotechniker-Lehrgänge mit sehr viel Praxisanteil. Wo wir auch schon einige Zauberkünstler die letzten Jahre hatten. Das war sehr interessant, mit welchem Blickwinkel die Leute reingegangen sind in den Kurs, mit welchem Blickwinkel sie wieder rauskamen, weil die dann häufig gesagt haben, ach du Scheibenkleister, was habe ich eigentlich alles Verbotenes gemacht bisher? Und dann auch mit sehr viel mehr Fachwissen und neuen Ideen irgendwie rausgekommen sind. Und ja, man merkt auch so ein bisschen beim einen oder anderen, dass sich die Zauberei dadurch ein Stück weit verändert hat, weil er jetzt ganz andere Sachen einsetzt und ganz andere Möglichkeiten hat.
Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt?
Ey, ihr fragt mich Sachen hier. ja, boah. Habt Spaß auch an der Pyrotechnik, auch wenn das Ganze manchmal sehr, sehr trockene Rechtskunde ist. Aber ja, es sollte trotzdem auch noch Spaß machen, auch wenn man sich ein paar Regeln halten muss. Und das gilt auch insbesondere für Zauberer, von denen ich heute häufig zu hören kriege, wenn wir uns an all das halten, dann können wir es ja gleich sein lassen und sowas. Ja, man muss sich leider, wenn man mit sowas arbeitet, an gewisse Regelungen halten. Aber das heißt nicht, dass, wenn man die Regelungen kennt, nicht die Möglichkeit besteht, dass man sowas auch professionell und trotzdem mit gutem Ergebnis durchführen kann.
Und gibt es noch etwas, was du den Hörern zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
Ja, guckt, dass ihr eure Finger behaltet. Macht's nicht, weil ihr nichts verantworten könnt.
Super, dann danke, Andreas. Vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist.
Sehr gerne.
Bis bald, ciao.
Mach's ciao, gut. Schönen ciao. Abend. Das war für dich ein Einblick in den Bereich der Pyrotechnik. Wir hoffen, du konntest viel für dich und deine Zauberkunst mitnehmen.
Wir freuen uns, wenn du in 2 Wochen wieder mit dabei bist. Bis dann, ciao.